Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Wort, unter das wir uns stellen wollen, finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nachkommt? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr glückselig. Fürchtet euch aber vor ihrem Drohen nicht und erschrecket nicht. Heiliget aber Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Furcht und hat ein gutes Gewissen, damit die, die wider euch reden, als von Übeltätern zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christus. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Soweit das Wort Gottes. Herr, dein Wort ist aufgeschlagen und will mir deinen Willen sagen. Lass dein Geist mein Herz durchwalten. Lehr mich hören und behalten. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ein Wort, das uns nicht so ohne weiteres eingeht. Ein Wort, zu dem wir nicht die allerherzlichste Beziehung haben. Ist ein Wort der Ermahnung, das der Apostel Petrus an die Gemeinde in der Diaspora, an Menschen, die als Christen mitten hineingestreut waren in eine heidnische, weltliche, widergöttliche, ja abgöttische Umgebung. Ihnen gilt dieses Mahnwort. Es soll ihnen zur inneren und äußeren Orientierung dienen. Ein Schlüsselsatz ist mir wichtig geworden. Er lautet: Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Das gilt also der Gemeinde in der Diaspora, den Glaubenden, die wie Fremdlinge in dieser Welt ihren Platz einzunehmen haben, ihr Los zu bewältigen haben. Der Apostel kommt ohne Umschweife sachlich nüchtern zu ihrer Lagebeschreibung und beschönigt nichts. Sie sind Fremdlinge, in der Zerstreuung. Das kann eine soziale, völkerrechtliche Situation ebenso beschreiben wie die geistliche Befindlichkeit. Fremde sind nicht Bürger und haben in aller Regel nicht die vollen Rechte, nicht den vollen Schutz eines Staatsbürgers. Fremde sind bestenfalls Geduldete. Meist behandelt man sie wie ein Fremdkörper und man begegnet ihnen mit Argwohn, mit Vorbehalt, ja oft mit Ausgrenzung und mit Feindseligkeit. In solcher Umgebung, in der die Christen ohnehin sehr herausgefordert sind und oft nicht wissen, wie sie ihrem Umfeld und ihrem Christsein gerecht werden sollen, da ergeht an sie diese apostolische Ermahnung. Die Ermahnung, gleichgesinnt zu sein, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, freundlich, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet. Werden da nicht die ethischen Anforderungen aufs Höchste geschraubt, die auf der ganzen Linie eine Überforderung darstellen? Was sollen die Christen denn noch alles tun? Könnte man fragen. Und wo bleibt da die Freude des Evangeliums? Wo bleibt da etwas von der Freiheit der Kinder Gottes? Nun könnten wir aus unserer zeitlichen Befindlichkeit heraus den Einwand erheben, unsere Zeit und Situation ist eine andere als die von damals. Wirklich eine andere? Leben wir nicht mitten in einer neuheidnischen Umgebung? Der Islam erhebt selbstbewusst und bestimmend sein Haupt und prägt zunehmend das äußere Bild unserer Städte, aber auch das politische, gesellschaftliche Leben. Vor einiger Zeit hörte ich einen Bibliothekar einer Universität sagen, dass in der juristischen Fakultät schon längst man dabei ist, die Gesetzgebung auf den Islam einzustimmen, abzustellen, abzugleichen, weil man davon ausgeht, man könne jene Millionen Islamisten oder Leute mit islamischem Glauben nicht gegen ihre Scharia beurteilen, richten, ja, Urteile sprechen. Man müsse doch das ein Stück weit anpassen. Ich frage mich nur, wo soll das noch hingehen? Und bunt ist sonst auch das Angebot auf dem Markt der Religiositäten, der Buddhismus, die Esoterik, der Schamanismus und vieles, vieles andere mehr findet Eingang, findet immer mehr Anhänger. Und stattdessen erleben wir eine andere Bewegung, dass der christliche Ethos ganz massiv zurückgedrängt wird. Gott soll und darf in unserer Gesellschaft, in Schule und Wissenschaft keinen Raum, keinen Platz mehr haben. Das begründet man damit, dass Gott ein Hindernis in der Freiheit der Forschung darstellt und man befürchtet, dass der biblische Ethos ein Fundamentalismus hervorbringt, der mit Scheiterhaufen und ähnlichen Maßnahmen wie im Mittelalter in unserer Gesellschaft Platz greifen könnte. In solch einer Zeit, die eigentlich dem christlichen Glauben wie ein eisiger Wind ins Gesicht bläst, haben wir diese Mahnung heute an unsere Adresse zu hören. Wer biblisch-ethische Grundsätze vertritt, wer Sünde und widernatürliche Lebensweisen vertritt und beim Namen nennt, der wird der Intoleranz, des Rassismus, der Unduldsamkeit bezichtigt. Unter diesen offen am Tage liegenden Gegebenheiten müssen Christen, die an der Richtschnur der Bibel festhalten, mit Ausgrenzung, mit Feindschaft und dergleichen mehr vermehrt rechnen. Aber gerade in diesem Umfeld und auf diesem Hintergrund wird diese apostolische Ermahnung auch für uns künftig noch eine viel größere Bedeutung haben und haben müssen, weil es sowohl eine Chance darstellt, als auch eine Basis zur Bewährung unseres christlichen Glaubens. Und damit, liebe Geschwister, das für uns keine gesetzliche Forderung, keine unsere ethischen und moralischen, sittlichen Kräfte überfordernde Angelegenheit ist, ist es wichtig, diesen von mir vorhin genannten Schlüsselsatz uns näher einmal anzusehen. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Heilig, liebe Geschwister, ist ein viel gebrauchter Begriff in der Christenheit. Heilig ist aber auch ein Begriff, der vielfach gründlichst missverstanden ist. Darum einige Sätze dazu, die uns zur Klarheit verhelfen wollen. Heilig ist nicht in erster Linie eine Zustandsbeschreibung von Fehlerlosigkeit, von Makellosigkeit, sondern ist in erster Linie eine Zugehörigkeitsbeschreibung. Geräte, die im Tempel Verwendung fanden, galten als heilige Geräte. Sie unterschieden sich äußerlich nichts von Geräten, die etwa im Haushalt verwandt wurden. Aber weil sie für den Gottesdienst, weil sie für Gott reserviert waren, galten sie heilig und waren dem weltlichen, dem alltäglichen Gebrauch entzogen. Eine Zugehörigkeitsbeschreibung. So werden Christen Heilige genannt, weil sie einen Herrschaftswechsel, einen Eigentumswechsel vollzogen haben. Und wir stellen fest, dass neutestamentliche Briefe an Heilige gerichtet sind, die aber noch nicht vollkommen, noch nicht makellos waren, sondern Heilige mit großen Schwachheiten. Aber sie gehören zu dem Herrn Jesus. Eine Zugehörigkeitsbeschreibung. Aber was meint nun der Apostel, wenn er sagt, heiligt den Herrn Jesus Christus in euren Herzen? Nicht, dass wir ihn erst heilig machen müssen. Er ist es. Aber uns soll er heilig werden. Für uns soll er erkannt und geehrt werden in seiner göttlichen Erhabenheit. Von uns soll er respektiert und geliebt werden. Und Heiligung im Leben von Kindern Gottes ist das eine, das alle Bereiche des Alltages, unseres ganzen Seins und Verhaltens unter seine Herrschaft komme. Dass er das Sagen hat, dass kein Gebiet davon ausgeschlossen bleibt. Es geht vorbehaltlos darum, ihn als den Herrn, als den, der das Sagen hat in unserem Leben, anzuerkennen. Das will und das muss im Herzen, im Zentrum der menschlichen Persönlichkeit geschehen. Es geht nicht um eine Verfeinerung unserer Verhaltensweisen am Rande unseres Lebens, sondern im Zentrum will es anfangen. Heilig dem Herrn, ausgesondert für ihn, sollen wir sein, dürfen wir sein. Und wem so Christus im Herzen heilig ist, wer so Christus im Herzen als Herrn anerkennt, der ist erstens fähig zur Liebe, zweitens befähigt zum Guten und drittens unbesorgt in Anfeindungen. Wem Christus im Herzen heilig ist, ist befähigt zur Liebe. Christsein gestaltet und bewährt sich in der Nachfolge Jesu. Er ist das unvergleichliche Vorbild. Dieses müssen wir nicht in eigener Kraft verwirklichen, sondern er will unter der Wirkung seines Heiligen Geistes das bei uns bewirken. Eben in der Personenmitte beginnend, und dann bleibt das nicht ohne Auswirkungen bis in die Außenbereiche unseres Lebens. Und er will es ermöglichen durch das Kraftpotenzial, das er durch seinen Geist in unsere Personenmitte hineingibt. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus in Römer 5, Vers 5. Jesus ist der Richtpunkt. Von ihm her kommt die Qualität und die Ermöglichung. Was wir in Christus sind, das müssen wir im Äußeren immer noch werden. Da sind wir noch nicht vollkommen. Das ist ein Werdeprozess. Die von ihm Berufenen und als Miterben der Gnade des Lebens müssen zuerst in ihrem eigenen alten Wesen diese Erneuerung erfahren, müssen Abstand nehmen von dem Alten, müssen fremd werden des alten Wesens und auf diese Weise in eine ganz andere Diaspora überwechseln. In die Gemeinschaft ihres Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, Kinder Gottes, befinden sich inmitten einer verkehrten, argen Welt. Aber zugleich sind sie versetzt in die himmlische Welt, haben dort ihr Bürgerrecht, ihr Heimatrecht, ihr Erbrecht. Und wie sonst beobachtet werden kann, dass Fremde zusammenhalten, zusammenrücken, barmherzig und anteilnehmend mit den anderen umgehen und zum Dienst bereit sind, so darf das und soll das auch unter den Kindern Gottes sein, wo der Herr Jesus im Herzen heilig gehalten wird, wird das möglich sein. Und was uns zusammenbindet, ist nicht das Liebenswerte, das Anziehende und nicht das Faszinierende am Anderen, sondern dies eine, dass wir miteinander dem Herrn Jesus angehören. Und es geht darum, dass die Kraft seiner schöpferischen Liebe, seine Agape bei uns zum Zuge kommt. Jene Liebe, die das Liebenswerte nicht dem anderen vorfindet, sondern eher das Gegenteil. Aber die Liebe Christi hinein investiert. Und das gerade in Konfliktfällen, den man lieben soll und will, von dem ist einem Böses widerfahren. Man hat ihn geschmäht, hat ihm Unrecht getan. Aber nun haben sie nicht nach dem Gesetz der Vergeltung zu reagieren, sondern nach dem Gesetz Jesu Christi, wie es in der Bergpredigt geheroldet hat, sollen sie reagieren. Liebe Geschwister, das war damals für die Christen in der Diaspora die große Herausforderung, und das wird künftig auch für uns die große Herausforderung sein, wo sich Christsein und lebendiger Glaube zu Jesus Christus zu bewähren hat. Übrigens, alle Kapitel dieses ersten Petrusbriefes nehmen auf das Böse Bezug. Böses mit Bösem vergelten, widerschelten, wenn man gescholten wird. Dazu bietet der Alltag reichlich Anlass. Und er ist in dieser Welt auch an der Tagesordnung. Doch die in der Ermahnung angesprochene ganz andere Reaktionsweise durchbricht das übliche Reaktionsgesetz, wie du mir, so ich dir. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Wer Wind sät, der wird Sturm ernten, oder wie diese Gesetzmäßigkeiten im Volksmund auch noch benannt werden mögen. Jesus weist einen ganz anderen Weg. Böses mit Gutem beantworten. Schimpf- und Schmähworte mit Segensspruch beantworten. So wird im Sinne und Geiste Jesu Christi die Sünde und das Böse bekämpft. Nicht länger Feindschaft mit Feindschaft, Rüstung mit Gegenrüstung, Krieg mit Gegenkrieg. Das sind Gesetzmäßigkeiten eines Teufelskreises, der die Spirale des Bösen immer höher treibt. Das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie Fortzeugen Böses muss gewähren. Jesu Gebot, das hier in die apostolische Ermahnung aufgenommen worden ist, bricht diesen fatalen Kreislauf auf. Dagegen segnet. Prüfen Sie sich, ob Sie dazu willens und bereit sind, wenn Ihnen Unrecht geschehen ist, etwas Böses widerfahren ist, ob Sie da zum Segnen bereit sind. Die schöpferische Kraft der Liebe, wie sie Jesus Christus am Kreuz unter Beweis gestellt hat, wo er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren, das ist unser Vorbild und zugleich die Quelle der Kraft. da wird Neues geboren. Da sind Neuanfänge möglich. Der Mensch, der den Herrn Jesus im Herzen heiligt, der kann diese Heils- und Segenskräfte ins Spiel bringen. So handeln Menschen, die um die himmlische Berufung wissen. Die Fremdlinge verkündigen, indem sie auf Böses mit Gutes antworten. Sie verkündigen die kommende Welt Gottes. Ihre Liebe sprengt das unheilträchtige Gesetz der Vergeltung, das ja meist maßlos ist. Und hier haben wir uns die Frage zu stellen, würde solche Reaktion die Welt mehr von den Christen erleben? Wir hätten ganz gewiss eine bessere Presse in unserer Welt. Wir hätten mehr Einfluss. Und ich will es jetzt schon sagen, was ich in einem zweiten Punkt noch unterstreichen will. Nicht nur das Böse ist Sünde und Schuld, sondern auch das unterlassene Gute ist Sünde und Schuld. Das Zweite, wem Christus im Herzen heilig ist, der ist zuversichtlich zum Guten. Kann man denn so leben, fragt man sich oft. Der gesunde Menschenverstand sagt nein. Wir selber sagen nein. Wo kommen wir denn hin, wenn wir es künftig nach dieser Melodie versuchen? Unser Brief versteht sich nicht als ein neues Gesetz für unsere alte, gefallene Welt. Wie sehr das der Fall ist, sehen wir darin, dass der Apostel in Kapitel 2 davon spricht, dass die Staatsorgane dazu gesandt und gesetzt sind zur Strafe für die Übeltäter und zu Lob den Rechtschaffenen. Die Ordnungen dieser Welt werden nicht weggefegt und Justiz und Polizei kommen, ohne Justiz und Polizei kommt auch unser Staatsgefüge nicht zurecht. Aber Kinder Gottes, die sie als Fremdlinge und Vertreter als der zukünftigen Welt unseres Gottes begreifen, leben in diesem alten Äon, in diesem gefallenen Zeitalter nach dem Zeugnis der Liebe Jesu. Wir haben das Gute auf ihrem Programm. Kinder Gottes, wenn sie tun, was ihr Herr gebietet, sind Eiferer für das Gute. Für sie ist der Wille Gottes Richtpunkt. Man hüte die Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Man wende sich vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Da wird erlebt, wie einer seinen ganzen Hass und Zorn über einen ausschüttet. Und er bekommt einen Segen in Wort und Tat. Vergesse nicht, wie uns ein Heilsarmee-Offizier bei einem Dienst, den er uns in Gelsenkirchen getan hat, der war auf der Reeperbahn in Hamburg eingesetzt. Da begegnete er einer Prostituierte mit entsprechender Aufmachung. Und er grüßt sie: Gott segne sie. Und da wird diese Prostituierte stutzig. Mit sie hat man sie schon so lange nicht mehr angeredet. Sie war ein Gebrauchsartikel, den man vernascht. dass da jemand sie würdigt als Persönlichkeit, schon mit der Anrede und dann erst noch, dass ihr der Segen Gottes zugesprochen wird. Das war der Einstieg in ein intensives Gespräch. Und dann fährt unser Bibelwort fort: Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Liebe Schwester, das ist nicht so sehr ein Erfahrungssatz als ein Glaubenssatz, dem wir in Gehorsam folgen wollen. Das andere wird es gewiss auch immer wieder zwischendurch geben, dem Gerechten wird es zuletzt wohlgehen. Rechtschaffenheit zahlt sich auf Dauer aus, aber nicht immer in dieser Zeitlichkeit. Da kann es auch gehen, dass wir mit Unrechtserfahrung unser Leben aushauchen. Und doch gilt, wer könnte euch Böses zufügen? Wir hören diesen Satz aus dem Munde des Apostels Petrus, der selber eine entsprechende Erfahrung machen wird, dass ein anderer ihn gürten wird und führen, wohin er nicht will. Angedeutet ist sein eigener Märtyrertod. Doch auch das Schlimmste, was einem Christen begegnen kann, verbindet ihn mit dem leidenden, sterbenden und auferstandenen Christus, der sein Kind einmal erwecken und verherrlichen wird. Liebe Geschwister, das ist eine ganz große Verheißung und darf uns zur Gewissheit werden. Und es ist schon bemerkenswert, wie sehr der erste Petrusbrief gerade uns ganz entschlossen in die Alltagswelt einweist mit diesen Ermahnungen. Hier haben wir den Segen Gottes in einer gefallenen Welt, in eine gottvergessene Welt einzubringen auf unsere Weise, in unserem kleinen Lebensbereich, aber doch mit Ewigkeitswirkung. Und wir wollen nicht vergessen, dass alles ist Ermahnung, nicht Schilderung des stehenden Zustandes. Da bleiben wir alle zurück, sonst wären solche Ermahnungen damals und heute nicht nötig gewesen. Aber diese Ermahnungen, liebe Geschwister und Freunde, sollten uns ein heiliges Erschrecken überkommen lassen. Wie viele Möglichkeiten Jesusgemäßer Nachfolge wir täglich verspielen. Ein begnadeter Seelsorger berichtete einmal, für Kinder Gottes wiegen die Unterlassungssünden besonders schwer. Wir meiden hoffentlich die schweren kapitalen Sünden. Wir sündigen hoffentlich nicht willentlich. Aber wir denken viel zu wenig an das Unterlassene des Guten, dessen, was unser Herr Jesus von uns erwartet, von uns will, was er uns als Ermöglichung in der Erlösung, in den Erlösungskräften auch anbietet. Und die können uns am Preisgericht sehr, sehr anklagen und in der Todesstunde ungemein belasten. Den Besuch, den ich nicht gemacht habe, und darüber ist er verstorben. Die Hand zur Versöhnung reichen wurde unterlassen und jetzt kann man es nicht mehr. Und viele, viele andere Unterlassungen des guten und vollkommenen Gottes Willen. Nehmen wir uns diese Ermahnung zu Herzen. Und ein drittes, wem Christus im Herzen heilig ist, der ist unbesorgt in den Anfeindungen. Aufhorchen sollten wir doch, was der Apostel zu sagen hat. Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Das will sagen, wenn ihr noch so viele Unrechtserfahrungen hinnehmen müsst, im Grunde ist euch zu gratulieren. Oder noch treffender, glücklich, wer diese besondere Christus- und Gottesnähe erfährt. Also nicht in Selbstmitleid machen, wie die arge böse Welt, der arge böse Nachbar uns zusetzt, sondern zu beglückwünschen seid ihr, wenn ihr gewürdigt werdet, dieselbe Erfahrungen zu machen wie euer Herr und Heiland. Und was die Gemütsverfassung angeht, so wird uns gesagt, fürchtet euch nicht, lasst euch nicht verwirren. In solcher Lage gilt nun erst recht, lasst den Herrn Christus in euren Herzen heilig sein. Das weist in die Richtung, in solcher Unrechtserfahrung sollen unsere Gedanken nicht bei dem stehen bleiben, was uns Unrecht zugefügt wurde, sondern soll unseren Blick auf Jesus, den Heiland, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens gerichtet sein. Wir sind in die Gemeinschaft seiner Leiden hineingestellt. Und darum gelten uns all seine Verheißungen. Und in solcher Haltung, liebe Geschwister und Freunde, das ist die Erfahrung ungezählter, da erleben wir die Gottes- und Christusnähe in ganz besonderer Weise. Und in solcher Situation, da ergeben sich häufig Gelegenheiten, dass Christen gefragt werden nach ihrem Glauben, warum seid ihr so? Warum seid ihr so ganz anders? Warum seid ihr so zuversichtlich? Warum seid ihr nicht verbittert? Vor 2 Monaten ist Jakob Esau, ich weiß nicht, ob er Ihnen ein Begriff ist, einer der Evangelist und Verkündiger von russischen Aussiedlergemeinden heimgegangen, sagte uns einmal, weil er den Kindern das Evangelium verkündigt hat, hat man ihn verhaftet, vor Gericht gestellt, ein Todesurteil über ihn ausgesprochen, dann ist es umgewandelt worden in erschwerte Lagerhaft. Und dann wurde er in den Norden Sibiriens verschleppt, in ein Verbannungslager, mit der strengen Auflage, nichts von seinem Glauben zu sagen. Aber mit anderen Häftlingen zusammen wurde er gefragt, ja, was hast du verbrochen? Sonst, etwas musst du doch verbrochen haben, sonst wärst du nicht hier. Ja, ich habe anderen von Jesus erzählt. Und das war dann der Einstieg zur Evangelisation. Da kamen Menschen in Lager, Verbannungslager zum lebendigen Glauben. Und er sagte hinterher, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, nach Sibirien zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Der russische Staat, der hat die Fahrkarte noch bezahlt, der hat dafür gesorgt, dass ich dorthin komme. So schenkt Gott Gelegenheit. Gelegenheiten zu sagen, was der Grund unserer Hoffnung ist. Dass wir nicht verbittern müssen, dass wir nicht verzagen müssen. Gut, wenn man uns fragt. Besser noch, wenn wir dann auch wirklich glaubwürdig antworten können. Und die Weise, wie wir dann antworten sollen, sanftmütig, mit ehrerbietigem Verhalten, also nicht im scharfen Ton, nicht mit Drohworten, nicht mit Poltern, das ist nicht die Art Jesu. In einer gewinnenden Weise, sodass andere auf den Geschmack kommen, mehr zu erfahren von dem Evangelium, das Menschen so verändert. Liebe Geschwister, auch diesen Abschnitt können wir nicht anders schließen, ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir an dieser Front vielfältig versagt haben. Und dass uns gerade auch diese Ermahnung des Apostels gilt, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns innerlich vorbereiten, dass wir entschlossen werden, den Herrn Christus in unseren Herzen zu heiligen und das heißt, ihn Herr sein lassen, dass wir gleich ihm anders reagieren. Nicht Scheltwort mit Scheltwort, sondern mit Segenswort. Das Böse mit Liebestat beantworten. Eine Gelegenheit, eine Chance, die wir ergreifen sollten und wahrnehmen im Geist und Sinne unseres Heilandes. Er gibt dazu die Kraft. Er bekennt sich dazu. Gott schenke es uns. Amen.